Und so kann es dann kommen, dass in dieser Nacht dieses göttliche Wort in uns, der Herr von Ewigkeit oder der göttliche Geist, wie man es nun ausdrücken will, ausgeboren werden kann. Aber dieser ausgeborene Geist ist natürlich noch ganz unfähig und noch ganz schwach, wie ein Kind, das geboren wird und nun also hilflos praktisch in den Windeln liegt und noch gar nicht von alleine kann. Es muss also erstarken und muss lebendig gemacht werden. Also all diese Arbeit, die damit steckt, ein Kind großzuziehen und noch viel mehr, um dieses göttliche Geistkeim in uns zu erhalten und aufzurichten und lebendig zu machen. Und wir wissen ja aus der ganzen Weihnachtsgeschichte, dass ja auch kurzerhand, nachdem dieses Kind geboren wurde, schon anfing, dass es verfolgt wurde. Das heißt, dieser Weltgeist, der in uns ist, der ist natürlich gar nicht interessiert, dass ein neuer Herrscher kommt. Also der Mensch, der äußere Mensch, der materielle Mensch, sondern er will ja herrschen und nicht irgendein anderer. Und deshalb ist also das Kind in uns oder das Jesuskind, das wir nun heute feiern, dass er geboren wird in uns, von Anfang an höchst gefährdet. Und diese Gefahr, die kann dem das Leben kosten. Und darum ist aber auch wieder anders, dass Gott hat es so gewollt, dass Gott bewahrt. Er weiß das ja. Und er sagt ja, na, ich mache doch nicht so eine Arbeit. Wir wissen ja aus dem Lorbeerwerk und aus dem Swedenborg, dass noch nie in der ganzen Ewigkeit her dieser Moment gekommen war, dass Gott selbst Mensch wurde. Das hat er ein einziges Mal gemacht vor 2000 Jahren und wird es auch nie mehr in aller Ewigkeit machen. Das heißt, nur einmal gibt er sich selbst sozusagen diesen Impuls, auf dieser Erde Mensch zu werden oder in uns Mensch zu werden. Und dieses lässt er sich nicht gefährden, indem man nun sagt, 14 Tage später oder wie viel das war, 8 Tage, ist nun der Herodes da und mit seinen Schergen, um dieses Kind gleich umzubringen. Und deshalb hat er alle Fluchthelfer da, die nun ermöglichen, dass dieses Kind gerettet werden kann. Und wohin rettet er es? Dahin, wo es am wenigsten erstmal gefährdet ist, nämlich in das Rationale oder hier in biblisch ausgedrückt nach Ägypten. Er ist ja nach Ägypten gekommen und in Ostrazine hat er 3 Jahre und das 3 ist dann wieder, es war wahrscheinlich auch 3 Jahre, aber es meint, 3 ist ja eine Vollkommenzahl, bis zur Ausreifung, dass der Zustand beendet werden kann des Exils. Also Gott ist selbst ins Exil gegangen. Nicht nur die Juden damals dann nach Babylon, sondern er selbst ist dorthin gegangen, in dieses Exil. Und das entspricht, dass unser erster Impuls dieses Göttlichen auch mal vom Verstand wieder aufgenommen wird und dort bewahrt wird. Als Erkenntnis oder als Gefühl oder wie auch immer, sozusagen, es wird nicht gleich umgebracht, sondern es wird abgelegt und ist dann dort. Und von dort aus muss er wieder zurückgeholt werden. Das heißt, der göttliche Geist, der in uns im Gehirn oder sagen wir im weltlichen Verstandesdenken abgelegt oder abgestellt worden ist, kann wieder zurück in den Zustand des inneren Geistigen. Und das ist ja Bethlehem. Und so nimmt er dann die kleine Familie, Josef mit Kind und, was würde ich sagen, mit Kind und Kegel, aber so viel war es ja auch, und führt sie wieder zurück in das Heilige Land, um dort dann heranzuwachsen und von dort aus den inneren Menschen, der also ein Äußerer erstmal ist, also den äußeren Menschen umzukrempeln, indem er die Lehrzeit ansetzt und nun losgeht, um zu wirken. Und da treffen die natürlich beide zusammen, Johannes der Täufer, die eine Speerspitze, mit der anderen Speerspitze. Und die eine, die da trommelt und also einen großen Aufstand macht, nämlich die Taufe am Jordan und alle Leute laufen dorthin und es ist ein großer Trubel und dergleichen, alles lässt sich taufen, mit dem, der da ganz bescheiden nebenan in der Wüste erstmal 40 Tage dort war und nun also noch gar kein Wesens von sich gemacht hat. Aber er weist schon darauf hin und sagt, es wird einer kommen und er wird euch mit dem Geist taufen oder mit Feuer taufen. Und das ist also dieser Jesus. Und dann greift er sich die Jünger zusammen oder sucht sich die zusammen oder ergreift, würde ich eigentlich besser sagen, um sie dann lebendig in seine Lehre einzuführen. Und das sind die 12 Jünger, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Und die 12 Stämme Israels entsprechen den entsprechend geistigen, seelischen Fähigkeiten, die notwendig sind, um ein inneres geistiges Leben zu haben. Die wollen wir jetzt hier nicht alle darstellen. Wir haben das ja in anderen Vorträgen immer gemacht, aber nur, dass man die Übersicht jetzt mal hat. Und die werden von Jesus praktisch geschult, um sie dann auszusenden, was er ja dann mehrmals gemacht hat, in das Land und in die Länder, auch in die Heidenländer, um dort zu wirken. Und das ist also sozusagen diese Kräfte, die in uns wirken. Und Weihnachten ist nun sozusagen der Durchbruch dieses inneren Liebesgeistes oder sagen wir mal, der das erste Mal lebendig zeigt und dort in dieser Höhle, das ist auch wieder interessant, die Höhle ist ja nicht zufällig so und ist auch nicht ein Holzstall gewesen, sondern ein Felsen, eine Felshöhle. Und Felshöhle heißt ja immer, dass es etwas Naturgegebenes, also es hat nicht der Mensch gemacht, sondern das hat also, nicht Natur gibt es ja dann nicht, sondern der Herr gemacht. Oder anders ausgedrückt, in der Höhle oder in diesem Raum, da ist etwas geworden in einem Bereich, das alleine der Herr gestaltet hat. Der hat diese Höhle gemacht. Und die Höhle ist wieder das, was die Gebärmutter ist, beim Menschen, in dem das Neugeborene kommt. Also genau diese selben Bilder tauchen also immer wieder auf. Und so haben wir etwas Wunderbares, was wir hier sehen können, wie er von Ewigkeiten her vorgesehen hat, dass dieses alles in uns geschehen kann. Es ist natürlich mit unserer Willensfreiheit gekoppelt, und es wird geschehen, bloß wann, das ist die Frage. Ich sage immer, oder für mich, dass man nicht genau weiß, wann Jesus geboren worden ist. Es geht ja immer hin und her, weil die Kalender geändert wurden und so weiter. So genau weiß man auch gar nicht, wann ist dieses Liebelicht in uns erstmalig lebendig geworden. Das können wir gar nicht so beurteilen. Es ist nur eine Zeit der Nacht. Und die Nacht ist das Gemüt, in dem wir sind und in dem sozusagen wir einen Trost suchen. Komm, o Trost der Welt, ist ja auch ein Lied. Oder ein Volk, und das im Finstern wandelt, hat ein Licht gesehen. Also es muss eine geistige Finsternis in uns sein und ein Suchen. Da muss es etwas geben, etwas Höheres. Und darauf macht der Johannes, der Täufer, aufmerksam. Und dann kann er sozusagen ansetzen in dem Herzen des Menschen und dort suchen. Also das sind so diese Verbindungen. Und das Wunderbare ist eben, dass er es von Ewigkeiten her so vorgesehen hat. Es gibt ja auch ein Wort, das der Herr über Jakob Lorbeck gesagt hat, dass bevor die materielle Welt war, er die Erlösung der einzelnen Seelenpotenzen, die es da gibt, auf eine Sekunde oder noch mehr als eine Sekunde genau berechnet hat. Und erst als diese Rechnung fertig war, so sagt er dort, ist die erste materielle Welt, also die erste Urzentralsonne, geöffnet worden. Das heißt, nichts ist zufällig geworden, wie man es so gerne uns einreden will, sondern es ist eine Berechnung, wie der Baumeister das macht. Ehe nicht die letzte Rechnung fertig ist, wird nicht der erste Stein gemauert für das Haus, für die Brücke, für den Turm oder was es ist. Und so hat er alles berechnet und auch den Punkt, wann er genau hier auf diese Erde kommt. Von Ewigkeiten her vorgesehen. Und deshalb ist es so ein wunderbares Geschehen, an dem wir teilnehmen können. Und nicht nur hörmäßig, sondern empfindungsmäßig, ganz in uns. Und wir haben auch hier etwas Wunderbares. Wir haben ja das göttliche Wort, aber wir haben auch gleichzeitig ein geistiges Wort, wie dieses göttliche Wort zu verstehen ist. Und nun ist es, darf ich da auch da mal zurückgreifen darauf, dass dieser Johannes der Täufer nicht irgendjemand war, sondern wir wissen, wie der Herr im Sorbeerwerk sah, dass er der Elias war. Aber wir wissen auch, und das habe ich manchmal da angedeutet, im 30. Kapitel des 11. Bandes, wo der Herr zu dem Johannes, dem Täufer, der geistig dort auftritt, bei den Jüngern und gesehen wird, ihm sagt, dass er noch einmal kommen wird auf diese Erde. Und dass dann sein Wort, das er bekommt, also dass das Wort, das er bekommt, so muss ich sagen, sein, also das Herrenwort ist. Und dass nach diesem Wort die ganze Schöpfung gerichtet wird. Und dass er dieses neue geistige Zeitalter sozusagen verkünden wird. Und das ist genau das, was Swedenborg ja gesagt hat. Er hat das himmlische Jerusalem hingewiesen, er hat sein Wort, das er gegeben hat, also Swedenborgs Wort, ist ja nicht sein, sondern alleine aus dem Herrn. Kein Wort hat er geschrieben, was nicht der Herr ihm persönlich gesagt hat. Und so haben wir jetzt plötzlich den Elias, den Johannes den Täufer und den Swedenborg, wie in einer Reihe stehen. Und dieser Swedenborg gibt uns ja dann sozusagen das Verstehen der geistigen Worte, die verschlossen sozusagen in der Heiligen Schrift sind und die uns öffnen. Und plötzlich sehen wir, dass etwas ganz anderes dahinter steht, hinter diesem äußeren Buchstabensinn und diese geistigen Entsprechungen. Und dass der Herr ein Gott der Liebe ist. Und dann kann das Herz angetan werden. Und jetzt erst kommt es, dass dieses Herz geöffnet wird. Vor dem wäre schon mal irgendwie, aber jetzt wird es uns bewusst. Und so sind wir in einer wunderbaren Verfassung, wenn wir es so sagen wollen, dass uns diese beiden Speerspitzen dieses, ja, sagen wir mal, des Angriffes des Herrn gegen das Falsche und Böse in uns so wunderbar zusammenpassen, dass wir sein Wort hören und gleichzeitig seine geistige Liebe empfinden und das alles verstehen können und damit wie ein ganz neuer Mensch werden. Wir sind es natürlich noch nicht. Solange wir auf der Erde sind, wird es auch immer noch gewisse Schwierigkeiten geben, weil wir ja alle so ein bisschen an diese Materie gekettet sind. Aber wenn wir in die geistige Welt kommen, dann haben wir diesen riesen Vorteil, wenn man so sagen will, dass wir dann dieses Licht auch wirklich dann erkennen können und geistig um uns haben. Und deshalb stehen wir hier in einer ganz wunderbaren Entwicklung, dass wir den Herrn sehen können, erleben können und lieben können und dass wir ihn verstehen können und aus diesem ganzen Leben heraus etwas ganz Wunderbares machen können, nämlich einen neuen Menschen oder, wie es hier heißt, ein ganz anderes Herz geben, als wir vor dem hatten. Und das ist das Schöne. Und Gott wollte es so, weil er alle Menschen für den Himmel bestimmt hat. Und so kommt irgendeiner dann und wann dann an die Reihe und wird es erleben. Weihnachten, so habe ich immer gesagt, ist ja nicht Heiligabend oder 24. oder 25. Weihnachten ist immer dieser Durchbruch, das geschieht irgendwann in unserem Leben und dann ist Zustand Weihnachten in uns. Das sind ein paar Worte zu dem wunderbaren, schönen Fest, dass wir wieder feiern können und hier um diesen Baum herum, um die Kerzen und dergleichen und dass wir das also aufnehmen können aus ihm heraus. Wir haben natürlich etwas, was zum Weihnachten dazugehört. Das ist ja die Stille, so heißt es ja so schön. In der Stille wird das geboren. Wir wissen aber selbst aus dem Jakobus-Evangelium, in dem also die Geburt Jesu näher beschrieben ist, detailfreudiger, wenn man so sagen will, dass es alles andere als still war. Denn der Josef, der rausging, hörte die Engel posaunen. Und es war ein Lärm, nicht unangenehm, von den Himmelskräften, die in Bewegung gesetzt wurden. Und nachher kamen die heiligen drei Könige. Und dann war das, nachher kam die Flucht, er musste alles vorbereiten. Also er war auch im Stress, wenn wir es mal so sagen wollen. Und trotzdem muss eine Stille in uns sein. Und diese Stille hat diese Maria verkörpert, die in all dem Geschehen nun dort in dem Heu lag, das Kindlein im Arm hielt und von dort her das Geschehen verfolgte, will ich gar nicht mal sagen, in sich aufnahm. Und selbst die Wehmutter, die dann später hinzutrat und alles nicht verstehen konnte, der sagte Maria, nimm das Kind auf den Arm und dann wirst du das verstehen. In meine Worte gekleidet, aber so hat sie zu ihr gesagt. Und sie nahm das Kind und wiegte es und plötzlich war diese Stille in ihr und das stille Erkennen, welche wunderbaren Begebenheiten sich hier abgespielt haben. Und diese Stille, die müssen wir eigentlich der Maria in uns tragen, in dem Punkt, dass wir sagen, lass die Welt draußen sein, so laut wie sie ist, ich will alleine diesen einen Gott nachfolgen und will horchen, dass er hier in mir Fuß fassen kann.